Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Perfektion oder Improvisation?
Perfektion.
Abenteuer oder Sicherheitsnetz?
Abenteuer.
Sicherheitsnetz.
Und seid ihr eher der Komplize oder der Dienstleister?
Komplize.
Seit 20 Jahren entwerfen Silvia Schellenberg-Taut und Sebastian Taut von Atelier ST Architektur, die bleibt. Nicht laut, nicht modisch, sondern präzise, sinnlich und mit Haltung. Ihre Häuser und Räume entstehen aus dem Respekt vor dem Bestehenden und der Lust am Weiterdenken. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Material und Idee, Struktur und Gefühl. In einer Zeit, in der die Branche immer stärker von Nachhaltigkeit, Zirkularität und KI spricht, fragen Sie sich, verlieren wir dabei nicht die Architektur selbst? Für Sie beginnt Nachhaltigkeit nicht beim Recyclingkonzept, sondern beim Raum, beim Licht, bei der Atmosphäre, bei der Struktur, die Generationen trägt. Sie stehen für eine Architektur, die Verantwortung übernimmt, ohne ihre Sinnlichkeit zu verlieren. Im Jungtalk-Podcast mit Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann erzählen Silvia und Sebastian, warum sie den klassischen Wettbewerb hinter sich gelassen haben, warum Haltung oft bedeutet, Nein zu sagen und warum sie sich mit ihren eigenen Hotelprojekten gerade neue Welten erschließen. Mutig, neugierig und unternehmerisch.
Auch ich sage herzlich willkommen heute hier beim Jung Architektur Talk Podcast. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
Hallo Eva, hallo Uwe.
Hallo ihr zwei.
Als allererstes mal müssen wir euch gratulieren. Ihr habt ein Jubiläum, 20 Jahre Atelier ST. Das habt ihr ja schon mit Klaus Fühner in seinem anderen Podcast gefeiert, deswegen wollen wir da jetzt gar nicht anstoßen und das nachmachen. Aber wir wollen darüber sprechen, dass ihr seit 20 Jahren Architektur macht und wie wir schon gehört haben, leise, präzise und mit Haltung. Wenn ihr jetzt heute auf die Branche schaut, was hat sich denn verändert in all dieser Zeit?
Ich glaube, es hat sich schon sehr viel verändert. Manches zum Guten, wie immer. Ne? Wir sind technisch fortschrittlicher geworden und die ganze Digitalisierung, die gab es vor 20 Jahren wirklich noch nicht. Das kann sich jemand heute vielleicht gar nicht vorstellen. Unser Sohn ist 18, der kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man ohne ein Handy, ohne Internet, ohne Social Media über den Tag kommt. Das ging tatsächlich. Also man hatte einen Festnetzanschluss und unser erste Anschaffung im Büro war ein Faxgerät gewesen, neben dem Styrocutter. Und was aber wirklich anders geworden ist, ist die ganze Bürokratisierung. Da nehme ich jetzt vielleicht ein in so ein Konstrukt, wo viele gerade rumjammern, da soll es gar nicht hingehen. Aber kann so ein Beispiel zitieren, so unsere ersten Häuser bin ich ins Bauordnungsamt gegangen und hatte ein Gespräch mit der Sachbearbeiterin und habe gesagt, wir wollen ja dieses Betonhaus bauen und das ist halt so 6 Ecken. Und das wollen wir da in diese Wohnanlage eingliedern. Ist denn das so möglich? Und da hatte ich gesagt, ja, Herr Taut, das können Sie machen. Achten Sie auch bitte drauf. Hier sind die Abstandsflächen und das Haus so und so hoch. Das war sozusagen die Bauvoranfrage. Sie mussten nichts einreichen. Ich habe sie einfach besucht. Wir haben eine Tasse Kaffee getrunken und ich wusste, was zu tun war. Und habe 2 Wochen später so eine DIN A4 Mappe eingereicht als Bauantrag. Und nach 2 Wochen war das auch genehmigt. Und heute muss ich einen DIN A4 Ordner, wo es noch analog ist, einreichen für eine Voranfrage. Und muss irgendwie 3 dicke DIN A4 Ordner einreichen für einen Bauantrag. Und das Ganze dauert ein halbes Jahr. Mit 5 Wiedervorstellungen bei Denkmalämtern und so weiter. Und das ist frustrierend für die Investoren und ist aber auch für uns als Architekten frustrierend, weil der Bauantrag, die Phase 4, mittlerweile zu einer der größten Hürden geworden ist in der Abwicklung eines Bauvorhabens.
Ich glaube, früher hat man sich Architektur noch angeschaut. Also zumindest wir im Studium oder seitdem wir uns mit Architektur beschäftigen. Und durch dieses ganze Social Media und Internet ist ja momentan eine Schwemme vorhanden von ganz tollen Projekten und Bildern. Und man verliert ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick, was ist eigentlich richtig gut und was ist eigentlich reale Welt und was ist nur fiktive Welt. Und wir sind noch im Zeitalter groß geworden, wo man sich Bücher bestellt hat, wo man Zeitschriften angeschaut hat und wo man zu Exkursionen gefahren ist und jedes Geld, jeden Cent investiert hat, genau für solche Dinge. Und ich glaube auch, dass nach wie vor das der richtige Weg ist, Architektur live zu erleben. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sozusagen eine Pinterest-Sammlung mir zusammenbaue als Collage. Und das stellt man so fest. Also ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied sozusagen zu dieser analogen Welt, dass alles sehr schnell geht und man ist ziemlich überfrachtet. Und ich denke, man hat nicht nur als junger Mensch generell große Probleme, sich zu fokussieren, um wirklich das rauszufiltern, was ist denn wirklich gut und wer bin ich eigentlich und wo will ich hin und was will ich auch als Architekt oder als Architektin ausdrücken und was ist nur eine oberflächliche Welt, die nur aus Bildern besteht.
Was ist geblieben in den letzten 20 Jahren?
für mich gesprochen kann ich sagen, es ist immer noch die Freude an der Architektur. Also trotz aller Veränderungen und aller Neuerungen, für uns ist das schönste Geschenk, wenn ein Bauwerk fertiggestellt ist und ich kann es besuchen und anschauen und kann auch die Projekte, die wir gestartet haben 2005, 2006, so die allerersten Häuser, so die sind so für uns geblieben und das ist was Schönes. Also so eine Beständigkeit, wo ich schauen kann, ein Gebäude ist gealtert oder vielleicht auch irgendwie gereift und es funktioniert immer noch gut und es erfreut die Menschen, die darin wohnen oder die es besichtigen.
Ist es das Gefühl, was bleibt? Oder ist es der Raum, das Material, die Erinnerung, die Emotionen? Also kann man das überhaupt so auseinander dividieren?
Ich glaube, es ist alles zusammen, oder? Also es ist nicht entweder oder, sondern für mich ist es auch so, dass wenn ich jetzt die 20 Jahre zurückschaue, dann waren wir immer Architekten, Architektinnen, die gebaut haben. Also es gibt ja nicht das große Atelier-T-theoretische Manifest, das sind wir auch nicht angetreten, sondern es ging wirklich um das Handwerk, um das Erleben. Wir wollten immer bauen von Anfang an. Und in den 20 Jahren haben wir, glaube ich, jetzt über 20 Bauten noch fertiggestellt. Dann kann man sagen, pro Jahr ein Haus oder ein Bauwerk. Es sind noch ein paar mehr, glaube ich, so 25 Realisierungen gibt es, glaube ich, in der Zeit, was schon eine Menge ist. Und wenn man dann zurückblickt, dann sind es verschiedene Bilder. Das ist aber genau das, die Materialität, das ist die Raumerfahrung, das ist das Licht, also Tageslicht spielt eine große Rolle und du denkst dir ja Sachen aus als Architekt. Und ich finde das auch eines der schönsten Dinge an unserem Beruf, dass man irgendwo sitzt oder spaziert und es kommen ein Gedanken zu einer konkreten Aufgabe und aus dieser Gedankenwelt werden erste Skizzen und irgendwann gehst du durch deine gedachte Skizze mal tatsächlich durch. Du läufst durch dein Haus mit all diesen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, mit der Materialität, du kannst es berühren, es kommt plötzlich ein Klang dazu, also du hörst es ja auch und das musst du auch mitdenken. Also wie klingt dieser Raum, was hat er für eine Akustik, wie fällt das Tageslicht ein oder wie sieht der Raum am Abend aus, wenn kein Tageslicht da ist, was habe ich für ein Kunstlicht, wie inszeniere ich das? Und ob das alles einen langen Bestand hat, daran wird man ja auch gemessen oder daran messen wir uns. Das ist so unser Anspruch, dass man auch nach eben jetzt 20 Jahren vielleicht so ein Haus anschauen kann. Also das erste Fertiggestellte ist 2006 fertig geworden, unser erstes Wohnhaus. Und man kann da jetzt immer noch hinfahren. Klar, die Fassadenplatten, wir haben so Bootsbausperrholz genommen. Das ist so ein bisschen ranziger geworden und innen drin hat es hier und da ein paar Gebrauchsspuren, aber das sieht noch richtig gut aus. Oder auch unsere Maison de Beton kam ein Jahr später, dieses Betonhaus, das sieht fast besser aus, weil es eine super Patina von außen bekommen hat. Und von innen sind die Bauherren aber so hinterher als die Bauherrin, das sieht wie geleckt aus, als wenn die gestern eingezogen wären. Und das macht dann natürlich auch glücklich, wenn die Bauherren so ein Haus auch pflegen und damit gut umgehen.
Und es gibt in der Tat noch Kolleginnen und Kollegen, also entweder Fachplaner und auch Handwerksfirmen, ja, die es immer noch gibt und es ganz schön ist, dass es auch so eine Art Beständigkeit gibt in so einem Team, wenn man so zusammen ist und in unserer schnelllebigen Zeit, wo ständig die Leute wechseln, ist es auch was Schönes. Man reift natürlich zusammen, also die Gebäude altern in Würde und wir verändern uns natürlich auch, aber ich glaube, was bleibt, ist immer so noch die Liebe oder so das Feuer für Architektur.
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, 20 Jahre, ihr habt eigentlich in einer Phase gegründet, wo es gar nicht richtig gut ging. Wir alle wissen natürlich, wir sind jetzt gerade wieder in so einer Phase. Und die jungen Leute haben aber heute noch weniger den Mut, selbst zu gründen. Was würdet ihr da quasi jemandem mit auf den Weg geben? Oder was in euer eigenes Learning in dieser Anfangsphase gewesen, was heute vielleicht Mut machen kann?
Damals war es wirklich so, wo wir studiert haben, dass uns viele davon abgeraten haben und man hat sich dann auch in irgendeiner Form selbstständig gemacht, weil es gab keine richtigen Alternativen in den Büros, wo man tätig war. Also es war alles nicht so rosig und ehrlich gesagt, wir kannten es ja gar nicht anders. Für uns war das ein großer Vorteil. Wir waren wirklich sehr, sehr jung, sind sehr jung dann auch von der Uni gekommen nach allen Praktikas und hatten ja auch noch so eine vollkommene Energie und Frische und vielleicht auch so eine grundlegende Naivität. Und waren ehrlich gesagt mit sehr wenig zufrieden. Also diese Geschichte, dass wir am Anfang, wo wir nach Leipzig gegangen sind, keine Wohnung hatten und im Büro auf der Luftmatratze geschlafen haben, die gab es einfach. Und das hat uns auch am Anfang komplett ausgereicht. Und wir haben so ganz viel Learning by Doing gemacht. Sicherlich, die Anforderungen damals waren andere, aber wir waren nicht in so einem sicheren Netz oder Kokon. Und heute merken wir, es tun sich viele gar nicht selbstständig machen oder sind vielleicht auch nicht mutig, weil sie natürlich sehen, wie die schöne Welt ist und vergleichen sich sehr viel mit anderen und wollen gleich ganz oben einsteigen und viele junge Kollegen wollen gleich da mitschwimmen in dem Becken, wo alle anderen auch schwimmen. Und wir haben uns gar nicht so sehr orientiert, was rechts und links passiert ist. Wir hatten da irgendwie unsere Ideen und unseren eigenen Kopf und waren mit wenig zufrieden und haben bis zum Schluss immer für Architektur gekämpft. Deswegen ist das, ist, glaube ich, auch gut. Also jetzt ist man älter und weiß auch, was da alles kommt. Und ich glaube, man braucht auch so eine gewisse junge Naivität. Du darfst aber nicht denken, dass du mit einem goldenen Löffel geboren wirst und in so einem Kokon sitzt. Und Uwe, du sagst es gerade, nach 20 Jahren, jetzt ist wieder eine schwierige Phase. Das ist genau so. Aber man hat auch sozusagen die, wenn ich sagen, die innere Ruhe, aber vielleicht auch so eine Weisheit. Das ist immer so amplitudenhaft. Und es geht hoch und es geht runter. Und wir waren bis jetzt immer antizyklisch.
Ich glaube, es gehört auch so ein Schuss Demut dazu oder beides. Du brauchst Mut, also erstmal mutig ins kalte Wasser zu schubsen und anzufangen und auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Natürlich kann man das nur machen, wenn man erstmal an sich glaubt, weil man natürlich da rausgeht und da weht einem auch ein harter Wind entgegen. Und da muss ich erstmal überzeugt sein, dass ich natürlich ein toller Architekt bin und die Welt verändere mit meinen Bauten. Und das hat man, glaube ich, erstmal nur, wenn man jung ist und von der Uni kommt und überzeugt ist. Und dann braucht man aber, glaube ich, genau den zweiten Part, neben dem Mut, auch einen gewissen Demut und sich einordnen. Demut heißt jetzt nicht, dass man zurückstecken soll und sich kleiner machen, als man ist, aber sich einordnen im Gesamtkosmos und auch einfach sehen, okay, ich bin jetzt Anfänger, ich fange ganz frisch an und ich muss jetzt nicht gleich dastehen, wo ein Büro steht, was seit 20 Jahren Wettbewerbe macht. Und das ist, glaube ich, der Fehler bei ganz vielen, dass sie sich an Verfahren bewerben und mitmachen. Das hat mal das, dieses Glücksgeschichte, die alle erzählen von Gerker, Mark und Partner, die haben in ihren jungen Jahren erster Job großen Flughafen gewonnen. Das gibt es heute einfach nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. Nach diesen ganzen Wettbewerbsanforderungen wird kein Büro von 0 auf 100 mit frisch vom Studium 25 Jahren heute zu einem Flughafen eingeladen. No go. Das heißt, ich muss gucken, wie komme ich denn zum Erfolg als junges Büro? Und da würde ich immer empfehlen, fang mit kleinen Sachen an und mach die kleinen Sachen aber richtig gut. Und es hat in unserem Fall funktioniert. Das funktioniert aber auch bei Büros wie Bernardo Bader oder bei Thomas Kröger. Die haben alle mit ganz kleinen Wohnhäusern angefangen und sich dann gesteigert, weil man lieber was Kleines macht, was eine hohe Qualität hat oder Top-Qualität, und das wird wahrgenommen. Und wenn du wahrgenommen wirst, wirst du eingeladen zum nächsten Projekt, was vielleicht ein bisschen größer ist. Und wenn du das wieder gut machst, dann wirst du auf einer anderen Ebene wahrgenommen. Und das war jetzt vielleicht unser Weg, war jetzt nie geradeaus und hat auch nicht diese steile Kurve nach oben, hat aber nicht diese krassen Abstürze gehabt. Ich finde, im Rückblick würde ich es nie anders machen. Es war enorm gut gewesen. Vielleicht gar nicht den hohen Anspruch zu haben, was Silvia schon gesagt hat. Wir hatten wirklich noch nicht mal eine Wohnung gehabt. Also Büro und Wohnen war auf einer Luftmatratze in einem 20 Quadratmeter Raum, aber mitten im Zentrum. Und es war maximale Happiness, weil wir haben über einem Club residiert mit 4 Meter hohen Decken. Wir sind rausgefallen abends, sind in die Bars gegangen, wenig geschlafen, früh wieder an Rechner, Modelle geschnitzt. Das war einfach eine saucoole Zeit gewesen. Die will ich überhaupt nicht missen. Und heute, glaube ich, wollen alle zum Establishment gehören und so einen 9-to-5-Job machen und schon ganz viel Geld verdienen. So läuft das aber nicht.
Du hast gerade gesagt, Learning by Doing. Und ich glaube, Learning by Doing ist auch das, was ihr weiterhin noch praktiziert, oder? Nie stehen bleiben, immer noch ein Stückchen weiterdenken.
Das ist vielleicht das, was uns auch bewegt. Ich kann wirklich sagen, dieses Wort Dienstleistung ist bei mir so ein rotes Tuch. Also was uns interessiert, ist so jenseits von Mainstream. Und ehrlich gesagt, schieben wir uns immer wieder ins kalte Wasser. Also es gibt immer neue Projekte und es gibt nicht diese Schublade, die ich aufmache, wo es einem vielleicht manchmal leichter fallen würde, ja, das Gleiche nochmal zu machen. Und sicherlich gibt es Stilelemente und auch mal in Detail, was sich ähnelt. Aber uns interessieren eigentlich immer, wir wollen vorankommen. Wir wollen die Dinge perfektionieren und sind interessiert an neuen Bauaufgaben.
Du musst doch sagen, das Leben ist ja kurz, oder? Und in dieser kurzen Zeit, die du auf dieser Welt bist, da musst du es doch irgendwie krachen lassen und musst doch Spaß haben. Und da ist es doch ein Armutszeugnis, wenn du da 380 Mal irgendwie dasselbe Ding machst. Dann hast du eine Schule gut gemacht und dann machst du 5-mal dieselbe langweilige Schule mit genormten Grundrissen und genormten Treppen. Nee, so nicht. Also unser Ziel ist irgendwie, möglichst jeden Tag was Spannendes zu machen, Freude zu haben, das auf unser Team zu übertragen, das auf die Bauherren zu übertragen. Und gemeinsam eben auch, man macht das ja eben nicht allein. Als Architekt ist man halt so ein Anschubser und kommt mit seinen Ideen. Und man braucht aber eben gute Handwerker, man braucht Bauherren, die aufgeschlossen sind. Also ohne gute Bauherren stellst du auch keine heiße Hütte hin. Das muss man auch einfach sagen. Wenn du da so Leute hast mit so einem Stock im Arsch, sage ich das einfach so, da kann man aufhören, oder? Also da brechen wir auch Projekte ab, weil wir sagen, wir sind da, glaube ich, die Falschen für euch. Also wenn ihr jetzt alles nur genormt nach Excel-Tabelle haben wollt und für alles noch eine Sicherheit, da gibt es Leute, die machen sowas, fragt die bitte, wir sind da nicht die Richtigen. Und wenn wir aber an die richtigen Leute kommen, und es passiert eben jetzt zunehmend, dass uns Leute E-Mails schreiben und sagen, wir folgen euch schon eine Zeit, wir finden mega toll, was ihr macht, und wir kriegen so eine Art Carte Blanche, das ist natürlich dann, da macht es richtig Freude. Und dann hauen wir auch alles rein, ne? Dann kriegen die auch von uns die 100%.
Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es gab mal einen Redakteur in einem relativ frühen Jahren, der hat uns interviewt und der hat gemeint, also er scheint irgendwie dann so richtig zu Hochform aufzulaufen, wenn es zu kompliziert wird. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Also so Carte Blanche ist ja das eine, aber wir haben uns ja schon immer mit Bauen im Bestand sozusagen beschäftigt und auch mit schwierigen Themenfeldern. Und vielleicht ist es auch genau das, was spannend ist. Also alles, was so unsere Kreativität anstachelt, interessiert uns. Und wir umgeben uns natürlich auch mit vielen Menschen, die interessant sind oder die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und es ist immer wieder spannend, in verschiedene Welten einzutauchen. Man kann das ja gar nicht sagen. Sicherlich haben wir Schwerpunkte im Büro, das ist ganz klar. Aber es sind super schöne Projekte, die schon vom Titel her irgendwie gut klingen. Und es begleitet uns sozusagen unser ganzes Arbeitsleben hindurch, ob klein oder groß. Manchmal ist es so ein bisschen Fluch und Segen, so diese kleinen Projekte, aber sie sorgen halt dafür, dass so Learning by Doing, also du machst einfach 25 Mal den Bauantrag und 25 Mal das Erstgespräch oder triffst auf die Denkmalpflege zusammen und es sind immer wieder neue Konstellationen. Das ist ja auch eine Art Übung, ja, also man wird sozusagen nicht müde und ist nicht so auf so einer Endlosschleife.
Wenn ihr jetzt zurückschaut, gibt es irgendein Projekt, wo ihr gesagt, das war ein wirklicher Schritt, da haben wir ganz viel gelernt? Oder das ist für euch vielleicht, also aus diesen 25 Gebäuden, die ihr bisher realisiert habt, ein zentrales Werk, was ihr selber als solches begreift?
Also ich glaube, man lernt bei jedem Projekt, würde ich sagen. Und man lernt natürlich auch bei den Projekten fast am meisten, die schiefgehen, oder? Also die jetzt nicht gut klappen. Also für uns eine große Lehre war, das war ein Herzensprojekt, war meine Heimatstadt gewesen. Gab es damals so einen Mini-Pitch, also keinen richtigen Wettbewerb. Es gab so einen VGV mit Lösungsvorschlag und wir haben als relativ junges Büro 2016 den Zuschlag für das Stadttheater bekommen. Also das wichtigste Haus am Platze von 1510 und tollen Entwurf gemacht, haben das bis zur Ausführungsplanung. Wir haben schon im Bau gewesen und die haben uns gekündigt, mitten im Bau. Und da ging es halt wirklich um Geld und es hat uns fast die Füße weggezogen. Also es war so krass, dass es in große Summen geht. Wir hatten Bauleitung als Nachauftragnehmer, wir waren Generalplaner. Und derzeit gab es noch andere Sachen, wo wir ziemlich hohe Hürden zu umgehen hatten oder überspringen mussten. Was wirklich an der Grenze war, können wir das Büro überhaupt halten. Und es war beim Rückblick der wichtigste Schritt, weil es waren zweimal Projekte, wo es nicht um Architektur ging, wo es eigentlich um diese Dienstleistung geht, was Silber sagt. Es ging um politische Zahlen, das heißt, die Politik hat da Zahlen reingehauen, die nichts mit der Architektur zu tun hatte. Wir wurden verantwortlich gemacht. Wir hatten dann noch so ein Bauträgerprojekt in Dresden, wo man auch gemerkt hat, im Rückblick, eigentlich ist das alles gar nicht das, was wir machen wollen. Hier geht's da nicht um Baukunst, hier geht's da nicht um unsere Kreativität, die wollen was ganz anderes von uns. Das heißt, das machen wir in Zukunft nicht mehr. Und man kann Fehler einmal machen, aber nicht zweimal. Und aus diesen Fehlern haben wir sehr viel rausgezogen und uns justiert und wieder fokussiert. Was wollen wir zwei denn eigentlich? Wo soll es denn hingehen mit Atelier ST und mit uns? Und was interessiert uns am meisten? Und deswegen würde ich sagen, sind das Projekte, die sind gar nicht auf der Homepage, aber die haben uns enorm weitergeholfen in dem, was wir nicht mehr wollen. Und vielleicht noch ein positives Projekt, auch in der Zeit, da gab es auch viel Gegenwind aus der Politik, weil es auch wieder um Kosten ging, ist das Kunsthaus Göttingen. Und da hat sich aber gelohnt zu kämpfen bis zum Schluss. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dem Kurator und Grundstücksverfügungssteller, dem Gerhard Steidel. Finanziert wurde das über die Stadt. Der Bund hat da auch mit Geld reingegeben. Und dieser Konstellation gerecht zu werden, war nicht einfach, aber das sind wir komplett durch alle Phasen. Und das hat uns, wo es fertig war, sehr, sehr gut getan. Das war in allen großen deutschen Tageszeitungen publiziert. Es hat eine eigene Sonderausgabe der Bauwelt bekommen und war international gut publiziert. Bis heute rauscht es immer noch mit, dass wir tolle Beziehungen daraus gezogen haben zu Künstlern, mit denen wir heute Sachen zusammen machen. Und da sind wir enorm dankbar.
Aber unschlagbar, finde ich, für mich gesprochen, ist unser Waldhaus, was wir 2010 fertiggestellt haben. Es war damals unser kleinstes Projekt, aber irgendwie damals mit unser Wichtigstes. Wir haben lange auch gar nicht erzählt, dass es unser eigenes ist. Und vielleicht ist es auch genau deswegen so konsequent und besonders geworden. Und die Kollegen am Anfang haben so auf uns geschielt. So, was ist denn mit denen jetzt passiert? Machen die da jetzt auf einmal so ein schrulliges Haus? Und das hat uns aber in eine ganz andere Liga katapultiert. Also auf einmal ging so eine Bekanntheitswelle los. Alle Leute riefen an, wollten das Haus mieten, besichtigen, hockten ständig am Wochenende, hatten wir ganz interessante Gäste da irgendwie sitzen. Es ist ja unser Rückzugsort, den man sozusagen auch braucht, mittlerweile auch immer mehr braucht, wo man wirklich auftankt. Und es waren super spannende Menschen bei uns da im Wald, im Waldhaus. Und an diesem Projekt hat man gemerkt, es ist eigentlich so ein ganz kleines Projekt und gar nicht so bedeutend. Aber selbst jetzt, wir hatten gestern einen Termin mit Bauherren und die haben dieses Haus gesehen und sagt, must have. Und das ist erstaunlich, wie so ein Gebäude, was man plant, was das für eine Sehnsucht auslöst, auch wenn es nur ein kleines Wochenendgrundstück ist und für sich selber bauen, kann ich mit Verlaub sagen. Da hat man am Anfang ordentlich Bretter sozusagen vor dem Kopf und man denkt, jetzt muss man es ja ganz besonders gut machen. Und das ist für mich so ein Projekt, das kann ich wirklich sagen, das war sehr einprägsam oder prägsam für das ganze Büro, wo man denkt, okay, die kochen alle nur mit Wasser und man kann auch mit so einem kleinen Projekt irgendwie beim DMM-Preis nominiert sein auf der Shortlist.
Aber was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist, dass man dazu auch die perfekten Bauherren finden muss, die das auch mitgehen und die auch selber Spaß dran haben, das weiterzuentwickeln. Das ist jetzt nicht der klassische Wettbewerb, oder?
Genau, davon haben wir auch Abstand genommen mit der Zeit. Also wir sind klassisch gestartet, wir haben immer diese kleineren Projekte gehabt, mit denen auch Geld verdient. Und haben halt immer, wie man das eben so macht, parallel uns beworben für Wettbewerbe, um da erstmal teilzunehmen. Und ihr habt es ja vorhin selber gesagt, wir sind zu einer Zeit gestartet, die war alles andere als einfach. Also wir haben 2005 uns selbstständig gemacht und das war genau die Zeit, wo es erst einmal Baukrise war und viele Firmen pleite gegangen sind. Die Auftragslage ging nach unten, ähnlich wie jetzt. Und wir haben es uns auch nicht einfach gemacht. Wir haben ja zu der Zeit neu ein Büro gegründet, wo, wie gesagt, alle gesagt haben, lass das lieber sein. Ich hätte bei meinem Vater anfangen können. Mein Vater war auch Architekt, hat ein Büro gehabt und es war auch anfangs für ihn nicht einfach, dass wir uns entschieden haben, aus der Heimatstadt wegzugehen und was Eigenes zu machen. 3 Jahre später machen wir wieder Sachen zusammen, aber ich musste mir auch dann eine Art selbst beweisen, ich kann das auch ohne den Vater und ohne die väterliche Hilfe und den Support. Und um den Fokus jetzt wieder zu kriegen, Wettbewerb war das irgendwie in aller Köpfe. Ich war ja in der Schweiz gewesen, da hieß auch mal, ihr macht Wettbewerbe und irgendwann gewinnt ihr einen. Das hat man natürlich getan und wir haben dann auch Wettbewerbe gewonnen. Wir haben dann auch recht zügig bei renommierten, kam bei einem Wettbewerb rein, bei dem Keltenmuseum am Klauberg. Da haben wir den zweiten Preis gemacht und alle bekannten Namen waren dabei, viel im Rückspiegel gesehen. Und das war fürs Ego gut. Ne? Also einfach große Namen mal hinter sich zu sehen, heißt, wir können das schon auch. Aber auch 3-mal einen zweiten Preis machen, ist zwar so schön und gut, aber du kannst ja nichts dafür kaufen. Und dann passiert es ja, dass du mehr verlierst, als was du wirklich gewinnst. Das erzählt ja auch keiner. Ne? Also selbst in die Preise zu kommen ist schön, aber es passiert auch, dass du nicht mal unter die Preise kommst und auch keine Anerkennung bekommst. Und damit haben wir uns das wenige Geld, was wir über die kleinen und mittelgroßen Projekte verdient haben, wieder kaputt gemacht. Also der kleine Gewinn, der da war, rutscht wieder weg. Und irgendwann, es hat lange gedauert und waren wir zu doof, das schneller zu checken, haben wir, glaube ich, nach 10 Jahren oder nach 12 Jahren mal irgendwann entschieden und gesagt, wir machen keine Wettbewerbe oder nur, wenn wir eingeladen werden und wenn es eine Vergütung gibt. Und das behalten wir auch bei. Wir haben jetzt mehrere Regeln. Wir sagen, wir machen nur noch Leistungsphase 1 bis 5 im Büro. Wir machen keine Ausschreibung, wir machen keine Bauleitung. Es gibt nur künstlerische Oberleitung bei uns und wir machen keine Wettbewerbe, also keine offenen Wettbewerbe und keine, wo es Geld mitbringen, weil es auch aus unserer Sicht was enorm Ausnutzendes und Unfaires ist, oder? Also als Bauherr dir 20 Leute zu bestellen und sagen, macht mir mal kostenlos, arbeitet alle mal kostenlos 2 Monate, da wird so eine Energie verschwendet und so viel Geld verschwendet. Und das Schlimmste daran, dann bin ich fertig mit diesem kleinen Monolog, ist ja, ich hatte ein Interview gehabt für die Architekt, mit Regine Leibinger und wir haben uns auch genau über diese Wettbewerbskultur unterhalten. Und sie ist ja jetzt nochmal 10 Jahre älter als wir, nochmal eine andere Architektengeneration. Und sie hat da zugestimmt und sie hat auch gesagt, diese Wettbewerbe machen die Seele kaputt. Weil sie hat auch erzählt, wo ihre Kinder klein waren und so ging es uns auch. Du opferst dann oft den Wettbewerb oder das Projekt für private Dinge. Also das Kind hat irgendeine Aufführung am Wochenende und du lässt eine Freundin hingehen oder die Großeltern hingehen, weil du ja den Wettbewerb fertig machen musst. Und dann verlierst du den. Und das tut einmal weh und das tut 2-mal weh, aber irgendwann macht das was mit dir. Und da mal irgendwann gesagt, cut, machen wir nicht mehr. Es muss Spaß machen.
Die Frage war ja nach der richtigen Bauherrschaft. Und was ist die richtige Bauherrschaft? Und um es positiv zu formulieren, wir haben natürlich viele Aufträge auch akquiriert über Wettbewerbe und manchmal hat man Glück gehabt und man kann es auch so ein bisschen steuern, wo bewirbt man sich und wer ist da dahinter? Und oft sind es Kommunen, die dahinter sind und Institutionen. Also wir haben gemerkt in der Zeit, seitdem wir das Büro zusammen haben, und es wird ja alles sozusagen nicht einfacher, sobald mehrere Leute am Tisch sind, die entscheiden sollen, ist schwierig. Also wir brauchen einen Entscheider oder eine Entscheiderin, und die gegenüber sitzt und die wirklich auch sozusagen die Verantwortung übernimmt und so eine Entscheidung trifft. Und diese ganzen Verfahren, selbst wenn du das gewonnen hast und in welche Gremien und Ausschüsse und sitzen 20 Menschen da und treffen keine Entscheidung, und das bremst einen so aus in jeglicher Form, und es ist sehr viel angstgesteuert. Und wir brauchen einfach Menschen, die sagen, gesagt, getan, und das ist ein Handschlag. Und das ist sowohl bei Handwerksfirmen so, ohne groß Schriftverkehr. Und deswegen suchen wir uns mittlerweile oder strecken die Fühler in die Richtung aus, dass wir einfach ein Gegenüber haben, der zu uns passt. Also der uns auswählt, weil wir genau die Architektur machen, die sie oder er sich sozusagen vorstellt. Und alles, was so Industrie ist oder private Bauherren, da weiß ich, da gibt es einen direkten Weg. Gibt es einen Handschlag, und da ist auch ein gewisses Budget dahinter, und es wird nicht so zerredet. Wir haben ein wunderbares Projekt, die Martinskirchen Apolda war auch ein Auswahlverfahren, erster Preis. Seit 5 Jahren basteln wir an diesem Projekt rum. Wir verlieren wirklich langsam die Lust und den Mut, weil es ist zermürbend. Ich weiß nicht, wievielte Fachplanerberatung das gerade anberaumt wird. Und da müssen wir aufpassen oder einhaken. Also wir brauchen so Freude an der Arbeit, und alles, was uns so ausbremst, versucht man so ein bisschen auszulagern. Es gelingt einem nicht immer, aber die richtige Bauherrschaft spielt da wirklich eine sehr große Rolle.
Das ist eine totale Steilvorlage, weil ihr wechselt ja gerade das Lager. Ihr werdet ja selber eure eigene Bauherrschaft mit eurem Hotelprojekt. Also wie haltet ihr das dann bei? Seid ihr derjenige, der mit Handschlag sich zufrieden gibt, oder wird es jetzt kompliziert?
Nein, es bleibt einfach, würde ich sagen, weil es nur mit uns beiden funktioniert. Und es hat auch ein Stück gedauert, um dieses Hotelprojekt anzugehen. Das ist ja Land und Gut, was aus Silvias Familie kommt. Sie ist da geboren, sie ist da aufgewachsen. Hat das mal einen großen Vorteil, weil sie auch die Menschen kennt und da anerkannt ist. Neben der Architektur müssen wir dort eine Betreibergesellschaft aufstellen. Also wir können die Architektur entwickeln, das können wir können das Design. Aber um so ein Hotel zum Laufen zu bringen, noch ist es ja nicht, soll nächstes Jahr an den Start gehen, haben wir jetzt eine Betreibergesellschaft gegründet und dort lange überlegt, wen nehmen wir damit rein. Und da gab es ganz viele verschiedene Kandidaten auch im Kopf, noch konkrete Gespräche. Und wir haben dann doch recht schnell gemerkt, wir brauchen niemand anderes, wir brauchen uns zwei. Weil uns kennen wir schon 20 Jahre als Berufsteam, und 26 Jahre sind wir auch schon privat ein Paar. Wie so zwei alte Latschen, oder? Wir kennen uns mit unseren Stärken und Schwächen und können damit aber ganz schnell und präzise Entscheidungen treffen. Und deswegen haben wir auch entschieden, dieses Hotel machen wir zusammen. Dass wir natürlich dort einen Operativmanager brauchen und so eine gute Fee, die da täglich da ist, wenn jemand mal das Klopapier ausgeht und nicht wir beide da stehen wollen. Das ist klar, das muss jemand anderes machen. Aber die stellen wir uns ein, die wird angestellt. Und dann können wir aber schnell steuern. Dann können wir sagen, ich übernehme gerade die übergeordnete Struktur für die ganze Bauabwicklung. Ich fahre da raus, Silvia guckt mit Banken und mit Finanzgebern. Und wir können das ganz schnell tauschen, kommen schnell zusammen und somit mit einer hohen Effizienz zu guten Ergebnissen.
Aber offiziell bin ich ja die Bauherrin, übernehme auch diese Rolle, stelle auch die kritischen monetären Fragen, und Sebastian übernimmt sozusagen die Rolle des Architekten. Aber wenn man im Büro mal so fragt, was ist so das Lieblingsprojekt? Also es kommt gerade sozusagen ja gar kein Geld rum, ja, weil wir machen das ja von Haus aus ohne groß Honorar. Aber das ist dieses Projekt. Man merkt, du kannst einfach selber konsequent entscheiden, und man muss auch manchmal Entscheidungen treffen, ja, auch manchmal die aus wirtschaftlichen Zwängen irgendwie etc., aber es fällt so diese ganze Zwischenabstimmung weg. Und das ist natürlich für uns jetzt spannend und anstrengend zugleich, weil man ein komplett neues Feld bedient, aber wie Sebastian gesagt hat, wir sind eine ganz schöne Bastion. Also wir beide zusammen, da passt auch kein Blatt Papier dazwischen, und wir kommen sehr schnell zum Ziel. Also es ist oft manchmal Schlagabtausch auch zwischen uns, und der eine sagt, es wird eckig, und der andere sagt, es wird rund, und zum Schluss wird es oval. Aber das haben wir sozusagen perfektioniert in der Zeit, wo wir das Büro betreiben. Ist für manche Mitarbeitende manchmal so ein bisschen anstrengend. Aber das Ergebnis spricht immer für sich. Und hier nimmt man es halt mal in die Hand. Also es fühlt sich gut an. Man hat natürlich eine enorme Verantwortung, auch so ein Projekt zu entwickeln und da sein eigenes Geld reinzugeben. Und vielleicht machen wir in 5 Jahren nochmal einen Anschluss-Podcast. Dann können wir euch berichten, ob das gut aufgegangen ist und ob das sozusagen fliegt. Also es ist für uns eine komplett neue Erfahrung, ist aber vielleicht auch eine Alternative, weil dadurch, dass wir uns gegen diese klassischen Wettbewerbe entschieden haben und bei vielen Anfragen auch einfach Nein sagen, weil wir sagen, das passt nicht zu uns, dafür biegen wir uns, musst du ja irgendwie was finden, wie kommst du zu deinen Aufträgen? Und letztendlich haben wir jetzt den Spieß umgedreht und sind da, glaube ich, ganz auf einem guten Weg.
Naja, das ist eine Form der Akquise, was wir da tun, ne? Klar, das macht uns Spaß. Wir gucken uns selber gerne schöne Hotels an, umgeben uns mit schönen Dingen. Aber in die Privathäuser kann ja kein anderer Bauherr rein. Und wir haben gute Bauherren, die ermöglichen das manchmal und sagen, kommt, ihr könnt es zeigen. Aber es ist eher weniger der Fall. In so ein Kunsthaus kann man mal reingehen. Aber jetzt schaffen wir dieses Hotel und können all das machen, was wir gerne tun und können damit mit neuen Bauherren einfach hingehen. Zukünftige Bauherren lernen uns auf eine ganz selbstverständliche, subtile Art kennen, indem sie da 2-3 Nächte verbringen und sagen, das ist ja so hammercool hier, wer hat denn das gemacht? Und dann geht natürlich gleich der Banner runter, Atelier ST, ruft mich an.
Auf meinem Spickzettel steht jetzt noch sowas, dass ich euch fragen soll, wie ihr als Paar gemeinsam arbeitet. Aber ich glaube, das habt ihr gerade ganz wunderbar erklärt. Auch, dass jeder alle Rollen annehmen kann und eigentlich kein Blatt Papier dazwischen passt.
Ja, aber da würde ich trotzdem noch mal einhaken, weil vorhin bei den 3 Fragen hattet ihr durchaus diametrale Antworten. Also eine Art Arbeitsteilung muss es doch bei euch geben, oder?
Vielleicht ist es auch das Geheimnis. Man denkt ja am Anfang immer, oh, man ist so gleich und hat die gleichen Interessen. Das stimmt auch. Also das Ziel ist das Gleiche bei uns, aber grundsätzlich sind wir sehr unterschiedliche Menschen. So dieses Yin-Yang und das ergänzt sich natürlich optimal. Und alles, was Kreativität ist, Entwurfsprozess, da sind wir auch beide am Start. Also ein Projekt beginnt immer mit uns beiden und meistens auch gar nicht sozusagen auf dem Papier, sondern in Gedanken, bis die Gedanken sich überlagern. Und dann übernimmt einer das Projekt. Aber für alle anderen Sachen, die so im Architekturbüro anfallen, man ist ja nicht die ganze Zeit kreativ, leider ist es so, und hat diese ganzen anderen Geschichten mit Personal und Verträge und Versicherung und was da alles so kommt. Und da haben wir eine ganz klare Aufteilung. Und ehrlich gesagt macht jeder das, was er einfach besser kann als der andere. Und wir kommen immer dann zusammen, wenn es so richtig gut läuft oder wenn es auch so richtig schlecht läuft. Und Kreativität sozusagen ist bei beiden oder machen wir sozusagen im Duo.
Ich glaube, der andere ist aber gut so als Korrektiv, oder? Also
ja.
Ich finde Kreativität, man macht sich ja viel vor, weil alle erzählen immer vom Team und wir kommen mit dem Team zusammen und das Teambuilding und jeder darf seinen Senf dazugeben. Ich glaube, da kommt gar nichts raus.
Pass auf, was du sagst.
Na, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube einfach dran, dass Kreativität nur im Stillen und in einer Persönlichkeit entsteht. Also wenn jemand in sein Zimmer geht und sich da einschließt und über was brütet und dann geht er aber noch draußen und kommuniziert das mit seinem Team und sagt, ich stelle mir das und das vor und dann gibt es Spezialisten und die setzen das um. Und zwischen uns funktioniert das so, dass mir recht viele Ideen immer im Kopf rumschwirren. Silvia sagt immer, das sind oft zu viele und sie muss mich dann wieder so ein bisschen abholen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Gute. Ich sage es immer, ich habe vielleicht viele Ideen und Silvia kann Sachen enorm gut analysieren und enorm gut auf den Punkt bringen. Also sie hat so was Analytisches. Also sie sieht einen Plan und weiß sofort, wo der Fehler liegt. In 3 Sekunden, zack. Das ist, glaube ich, was uns vielleicht so unterscheidet und was es aber zu einem enorm starken Duo macht. Diese eine Part Silvia sehr gut strukturiert und so ein analytisches Denken und das alles im Griff haben und diesen neutralen Blick. Und ich kann, glaube ich, ganz gut Menschen gewinnen und habe Ideen ständig im Kopf. Und das zusammenzubringen, können wir, glaube ich, ganz gut Sachen raushauen. Und das ist natürlich über einen langen Zeitraum.
Also dadurch, dass bei dir das Glas immer voll ist, kannst du es auch genauso verkaufen. Ich sage mal, es ist so mein Sonnenscheinkind, was mit ganz viel positiver Energie dir einfach ein sehr gutes Gefühl gibt.
Bevor mich Eva unterbrochen hatte und doch nochmal in eure Beziehung hineinschauen wollte, hatte ich eigentlich noch kurz die Frage nach dem Hotel. Wo können wir jetzt schon buchen für kommendes Jahr? Welche Region? Wie viele Zimmer wird es haben? Das wird ja dann das neue Design-Highlight in Deutschland, wo alle mal hinkommen wollen. Ihr könntet heute schon noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
Also der ganz kurze Werbeblock sieht folgendermaßen aus. Es gibt 3 Bauabschnitte bei diesem Vorhaben. Der erste Bauabschnitt, ein ehemaliger Pferdestall, der unter Denkmalschutz steht, wird jetzt im November fertig. Das heißt, in einem Monat können wir den Pferdestall schon anbieten für Tagesnutzungen. Das heißt, dort können Yoga-Retreats, Zen-Meditation, man kann es aber auch für kleine Tagungen nutzen, also für Klausuren. Gibt es einen großen Raum, es gibt dort auch eine Sauna drin, es gibt verschiedene Zimmer, aber noch nichts mit Übernachtungen. Der zweite Bauabschnitt ist ein Holzneubau anstelle des früheren Schweinestalls. Der wird 7 Zimmer haben, verschiedener Größe, also ein großes Apartment und Doppelzimmer, insgesamt 7 Stück. Damit fangen wir jetzt gerade an und wollen nächstes Jahr im August fertig sein, sodass man ab September nächsten Jahres schon übernachten kann und auch diesen Pferdestall nutzen kann für Veranstaltungen. Und der dritte Bauabschnitt beginnt im Frühling 26. Das ist so ein riesenlanges Langhaus, 35 Meter lang, mit Kuhstall integriert. in dem Kuhstall kommt eine Gastronomie rein, wo man eben sein Frühstück bekommt und Abendessen, Veranstaltungen machen kann. Es gibt eine Bibliothek darin, es gibt ein Klavierzimmer, es gibt weitere Kammern im Obergeschoss, sodass wir 2027 mit Gartenanlagen und allem komplett fertig sein wollen.
Also das Projekt heißt Hilden. Hilden kommt von meiner Großmutter Hildegard. Und es wurde mal abgekürzt, es hieß nicht, ich gehe mal zur Hilde, sondern zu Hilden. Und das ist so ganz typisch für die Gegend. Das ist in Greifenhain, das ist zwischen Leipzig und Chemnitz, also so eine halbe Autostunde südlich von Leipzig. Das ist ja mein elterlicher oder großelterlicher Hof, den ich 2020 da geerbt habe. Und was macht man dann damit? Wir haben uns lange schwer getan und irgendwann hatten wir die Idee, wir machen eigentlich alles dort, was wir selber lieben und gerne haben. Und dazu zählt sozusagen Kunstkultur auf dem Land sein, Yoga, Stille, Meditation, zur Ruhe kommen. Und genau das machen wir dort. Und es wird ein kleines Hotel sein mit 17 Zimmern. Also wir können 35 Personen dann irgendwann mal dort auch sozusagen beherbergen. Und ganz spannend ist, um dieses Projekt rundherum wird es noch ein Kunstprojekt geben, mit dem Michael kommt, Fotograf oder Künstler aus Zürich, wo wir noch so ein Landart-Projekt machen. Das heißt, da sind viele Themen, die wir da bespielen. Unser Thema im Büro ist ja Verschmelzung alt und neu und auch so ein bisschen diese Verbindung Stadt-Land und vielleicht auch die Vorurteile abbauen, die alle sozusagen so haben. Wir haben ja so eine erste Veranstaltung gemacht, Tag des offenen Denkmals, wo schon sehr viele aus allen Himmelsrichtungen kamen und Interesse gezeigt haben. Und es ist jetzt kein klassisches Hotel für so Romantikaufenthalt, sondern es richtet sich an Firmen, wo ich ein Seminar mache, eine Klausur mache, mich zurückziehen kann und natürlich dort auch, du hast schon gesagt, Zen-Meditation. Wir betreten da ja auch ein ganz neues Feld, aber es ist super spannend. Und schon jetzt dieser erste Bauabschnitt, wo es eigentlich nur ein Umbau ist von einem alten Stall, wo vorher sozusagen die Tiere gewohnt haben, ist es super schön. Jetzt ist gerade der Boden fertig, ist gut wie Fertigstellung. Und nächste Woche werden wir da die Yogamatte aufschlagen. Also ich hoffe, das macht so ein bisschen Lust auf mehr. Und diese Verbindung alt-neu, Stadt-Land und Kunstkultur. Also seid gespannt.
An dieser Stelle müssen wir jetzt virtuell die Homepage einblenden. www.hildenretreat.de.
Sehr gut. Das haben wir jetzt auch schon geklärt. Und wir kommen jetzt eigentlich auch schon zum Abschluss unseres Podcasts. Die Zeit ist schon wieder fast rum. Und wie immer haben wir zum Schluss nochmal so eine ganz persönliche Frage an euch beide. Von euch beiden gibt es so diesen Satz, man braucht gute Orte, um Menschen zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Leitsatz für euch im Büro und für das, was ihr entwerft. Die Frage ist aber jetzt, wann habt ihr das letzte Mal so einen Ort entdeckt, der euch wirklich berührt hat und den ihr jetzt so vielleicht auch für eure Arbeit immer wieder im Kopf habt?
Für uns beide gesprochen, glaube ich, ist es immer wieder, klingt vielleicht langweilig oder banal, ist es die Natur. Da ziehen wir enorm viel Energie raus. Das kann die nahe Natur um Leipzig sein, aber das können auch fernere Orte sein. Also in Sardinien waren zum Beispiel, das hat uns beide fasziniert. Aber ein Bauwerk, wo ich sehr überrascht war und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich war im Sommer im Engadin gewesen in der Schweiz und da gibt es ein ganz tolles Museum, das ist in so einen Fels rein gearbeitet von einem jungen Zürcher Büro, meine ich.
Susch?
Das Museum in Susch. Danke, Uwe. Und davon war ich enorm fasziniert, weil da sieht man viel über Instagram und sonst was. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der Michael kommt, mit dem wir eben auch dieses Landart-Projekt in Greifenhain machen, der hat mir das empfohlen und gesagt, guck dir mal dieses Museum an. Und das hat mich komplett geflasht, diese Räume. Das war schon fast vorm Niederknien. Du kamst runter, wie das Licht in diesen Felsraum gefallen ist. Die haben das ja wirklich ganz viel Aufwand betrieben, aus den Felsen Räume rausgeschält, unterirdisch. Und dieses Labyrinth und diese Komplexität von diesem Alten und Neuen. Also du gehst ja dann hoch in diesen alten Stadel, wo auch das Café drin ist, der, glaube ich, auch von 1500 ist, diese alten Balken. Und wie da zeitgemäße Architektur, zeitgenössische Kunst mit angenehmen Dingen wie so ein Restaurant verknüpft waren, das fand ich ganz große Klasse.
Also was mich wirklich super umgehauen hat, wo ich danach auch eine halbe Stunde in der Sonne auf der Bank gesessen habe, das war auf Naoshima. Das war dieses Kunstprojekt von James Turrell und
Tadao Ando, oder?
Ich habe mich da nicht eingelesen und das war ja eh sehr faszinierend auf dieser Insel. Das war ja eine Flut an Impressionen. Und wo ich da drin saß, in diesem Dunklen, man muss dazu sagen, ich komme im Dunklen sehr gut zurecht. Meine Eltern sind ja beide blind und Sebastian lacht immer. Ich mache immer nie das Licht an und er macht immer vollkommen Festbeleuchtung. Also ich komme da gut zurecht. Aber dort saßen wir auf dieser Bank und dann hatte ich wie so einen Film vor meinen Augen und es blitzte auf und wurde immer heller und ich dachte, ich sehe Geister.
Und das war das Krasse, dass es mit der Zeit wirklich heller geworden ist. Dein Auge hat gebraucht. Und Silvers Auge war schneller. habe da 5 Minuten länger gebraucht und dann ist es auch bei mir hell geworden.
Also das war so eine krasse Erfahrung. Durch dieses Licht, was sozusagen am Anfang nicht vorhanden war, dein Auge hat sich dran gewöhnt, dann konntest du richtig in dem Raum laufen und zum Schluss hast du alles gesehen. Du hast sogar den Schatten deiner Hand an der Wand gesehen und das hat mich richtig, richtig berührt. Und danach musste ich eine halbe Stunde auf dieser Bank sitzen. Ich konnte eben nicht mit in die anderen Museen gehen. Das fand ich eine wirklich großartige Erfahrung.
Wir könnten euch noch stundenlang zuhören. Also wir haben selten Gäste, die so offen und ehrlich und persönlich erzählen, wie sie die Sachen machen. Bleibt bitte so, wie ihr seid, auch die nächsten 20 Jahre und baut das noch aus, Learning by Doing. Dass die Hotelprojekte genauso flutschen. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für eure Zeit und eure inspirierende Worte. Bis zur nächsten Folge vom Architektur-Podcast von Jung.